Wir starten trotzdem, ob mit oder ohne Technik. Ich kann mich erinnern als Kind, da haben mich manche Dinge fasziniert, aber eine Sache, die mich besonders fasziniert hat, das waren Suchbilder. Ich weiß nicht, ob ihr solche Suchbilder kennt. Also man muss auf diesen Bildern eben eine bestimmte Person finden. Und die ist dann sehr gut versteckt. Es gibt jede Menge, was man auf diesen Bildern sehen kann. Und da ist es dann wichtig, dass ich eben ganz genau hinschaue, um diese Bilder oder diese eine Person zu sehen. Und sehr oft habe ich sie auch gefunden. Und manchmal habe ich den Eindruck, dass Gott auch Suchbilder liebt. In Büchern des Alten Testamentes, da hat er sehr viele sprachliche Suchbilder untergebracht. Jetzt habt ihr aber dieses Ding da wieder davor. Genau. Und in diesen Suchbildern geht es letztendlich darum, dass ich in diesen Bildern immer wieder auch seinen Sohn erkenne, den er dort versteckt hat. Und das ist unsere Herausforderung. Wir sind jetzt gerade in dieser Serie unterwegs, Jesus im Alten Testament entdecken. Und genau das machen wir ja. Wir suchen in den Büchern des Alten Testamentes danach, wo Gott, der Vater, den Sohn versteckt hat. In der Auslegungsgeschichte ist das auch immer wieder mal ausgeartet. Also man hat hinter jedem Strauch irgendwo gemeint, dort den Herrn Jesus zu entdecken. Da muss man eben aufpassen, dass man es mit der Suche nicht übertreibt. Am besten ist es, wenn Gott selber etwas sagt. Also wir haben uns das letzte Mal das hier angeschaut, dass Gott selber gesagt hat, der Nachkomme kommt. Genau, da ist so ein Suchbild. Der Nachkomme kommt. Oder es wird uns heute Morgen um eine symbolische Handlung gehen, wo das Neue Testament uns sagt, das ist so ein Suchbild und so findest du den Herrn Jesus in diesem Bild. Also da fahre ich dann immer sicher, wenn ich über diese Schiene komme. Und das Neue Testament gibt einfach einmal einen Hinweis auf diese symbolische Handlung in 1. Korinther 5, Vers 7. Das ist der Text, den ich mit euch zusammen lesen möchte. Da heißt es, fegt den alten Sauerteig aus, damit ihr ein neuer Teig seid, wie ihr ja bereits ungesäuert seid, denn auch unser Passahlamm Christus ist geschlachtet. Das ist, was Paulus hier sehr deutlich auch formuliert. Das heißt, Jesus ist das Passahlamm. Und deswegen habe ich diese Predigt so überschrieben, wie ihr es auch auf der Folie seht. Das Lamm gibt sein Leben für mich. Gott zeigt mit der Geschichte vom Passahlamm auf einzigartige Weise, was der Herr Jesus für mich getan hat. Und Paulus nennt hier ein herausstechendes Merkmal des Passahlammes, nämlich, es heißt hier, das Lamm wird geschlachtet. Das heißt also, das Lamm gibt sein Leben für mich. Warum das Passahlamm geschlachtet wird, das verstehe ich natürlich nur, wenn ich die Texte des Alten Testamentes lese. Und der Zusammenhang des Alten Testamentes ist ja der, dass es jede Menge Katastrophen in Ägypten gab. Also der Nil wurde zu Blut, da waren Frösche, da waren Heuschrecken, die über das Land hergefallen sind. Es hat ohne Ende gehagelt, dann haben Tiere und Menschen haben eben Krankheiten bekommen, die Sonne hörte auf zu scheinen, es war stockdunkel. Das sind Plagen, die Gott zugelassen hat und diese Plagen sind alle Gericht an den Göttern Ägyptens. Denn die Ägypter haben Frösche angebetet, sie haben die Sonne angebetet, sie haben den Pharao angebetet. Und Gott macht jetzt eben deutlich, dadurch, dass ich diese Personen, diese Tiere, diese Statuen, diese kosmischen Erscheinungen verändere, indem ich sie richte, zeige ich, dass ich stärker bin als eure Götter. Und Gott wird... Das ist die Ansage hier, der letzten Plage, den Pharao richten. in dem sein erstgeborener Sohn sterben wird. Und das war nicht nur der erstgeborene Sohn des Pharao, sondern auch der erstgeborene Sohn aller Familien in Ägypten. Es gab Ausnahmen, Frauen waren die Ausnahme. Frauen betraf es nicht. Und es betraf auch nicht kinderlose Familien, wenn der Mann nicht der Erstgeborene war. Frage mal, wer ist denn Erstgeborener von euch? Okay, gar nicht so viele, aber euch jetzt betroffen. Also ihr wäret voll im Fokus des Zornes Gottes gewesen. Und mit dieser 10. Plage, um die es geht, die dem Passah ja vorauseilt, steht der Zeiger von Gottes Uhr nicht nur auf 5:12, sondern er springt auf 12. Das ist eine gute Merkhilfe, um sich zu merken, in 2. Mose 12 lesen wir etwas von diesem Passah. Und die Plage macht dann auch deutlich, es gibt nur einen Weg, dem Engel, der dieses Gericht Gottes ausführt, zu entkommen. Und das ist der Weg eben über das Lamm, das für den Erstgeborenen geopfert wird. Ich möchte mit uns zusammen diesen Textabschnitt aus 2. Mose lesen. 2. Mose 12, Vers 1, da heißt es, und der Herr sprach zu Mose und Aaron im Land Ägypten, dieser Monat soll für euch der Anfangsmonat sein. Er sei euch der erste von den Monaten des Jahres. Redet zur ganzen Gemeinde Israel und sagt, am 10. dieses Monats, da nehmt euch ein jeder ein Lamm für sein Vaterhaus, je ein Lamm für das Haus. Wenn aber das Haus für ein Lamm nicht zahlreich genug ist, dann nehme er es mit seinem Nachbarn, der seinem Haus am nächsten wohnt, nach der Zahl der Seelen, nach dem Maß dessen, was jeder ist, sollt ihr ihn auf das Lamm anrechnen. Ein Lamm ohne Fehler, ein männliches, einjähriges soll es für euch sein, von den Schafen oder von den Ziegen sollt ihr es nehmen. Und ihr sollt es bis zum 14. Tag dieses Monats aufbewahren. Und dann soll es die ganze Versammlung der Gemeinde Israel zwischen den zwei Abenden schlachten. Und sie sollen von dem Blut nehmen und es an die beiden Türpfosten und an die Oberschwelle streichen, an den Häusern, in denen sie es essen. Das Fleisch aber sollen sie noch in derselben Nacht essen, am Feuer gebraten und dazu ungesäuertes Brot mit bitteren Kräutern sollen sie es essen. Ihr dürft nichts davon roh oder etwa im Wasser gekocht essen, sondern am Feuer gebraten sollt ihr es essen, seinem Kopf samt seinen Unterschenkeln und Eingeweiden. Und ihr dürft nichts davon bis zum Morgen übrig lassen. Was aber davon bis zum Morgen übrig bleibt, sollt ihr mit Feuer verbrennen. Übrigens danke Benny fürs Machen von dem Bild. Dann konnten wir es jetzt mitlesen. Habe ich vorhin gar nicht gesagt. Ja, die Nacht ist entscheidend. Und deswegen heißt es hier, ihr sollt von dieser Nacht an oder von diesem Tag an den Anfangsmonat festlegen. Hier beginnt also etwas Neues. Und so war es auch bei uns. Wir sind Christ geworden, als wir begriffen haben, Jesus ist unser Passahlamm und als wir eben dieses Geschenk der Vergebung persönlich angenommen haben. Und in diesem Moment haben wir neues Leben aus Gott bekommen. Wir sind seine Kinder geworden. In einem alten Lied heißt es, das war der schönste Tag, den Gott mir jemals gab, als Jesus in mein dunkles Erdendasein kam. Das heißt, mein Leben mit Gott begann mit diesem Lamm. Und wer sich ein Schaf oder ein Ziegenlamm besorgt hat, der wusste, meine Erstgeborenen sind in Gefahr. Der hat die Androhung Gottes, ich werde Ägypten richten, ernst genommen. Und warum das Lamm für mich sterben musste, das werde ich nie wirklich in der Tiefe verstehen. Aber ich werde es auch nicht verstehen, wenn ich nicht begriffen habe, ich laufe direkt auf das Gericht Gottes zu. Und ich laufe direkt aufs Gericht Gottes zu, weil ich für mich selbst gelebt habe und nicht für Gott. Und er hat mich geschaffen. Mein Leben gehört ihm. Ich bin dafür gemacht, ihn zu ehren. Darin werde ich auch die tiefste Erfüllung meines Lebens finden, denn das ist meine Bestimmung als Mensch. Und an genau dieser Bestimmung habe ich ja vorbeigelebt und dabei eine ganze Menge Sündenmüll auf der Straße meines Lebens aufgesammelt und in meinen Gewissensrucksack gesteckt. Mein Zorn, meine Neid, meine Lüge, das sind nur Auswirkung meiner grundsätzlichen Haltung, ich komme ohne Gott zurecht. Und manchmal habe ich mich nach meinem Befinden oder Empfinden gut durch mein Leben manövriert, aber ich werde einmal vor Gott stehen. Und da muss ich begreifen, meine Sünde trennt mich von Gott für immer. Und wenn du Jesus noch nicht kennst, dann wünsche ich dir, dass du das ernst nimmst. Du wirst Gott als Richter einmal begegnen. Und wenn dieses Lamm nicht zwischen Gott und dir steht, dann wird das die schrecklichste Begegnung deines Lebens werden. Im Neuen Testament betrifft dieses Gericht nicht nur die Erstgeborenen, sondern alle, deshalb auch mich. Und Gott möchte ja, dass ich ihm eben nicht als Richter begegne, sondern als Retter. Und das ist nur möglich, weil dieses Lamm für mich stirbt. Wir haben es hier gelesen, das Lamm wurde am 10. des Monats gekauft. Es blieb 4 Tage in der Familie, also man konnte in gewisser Weise eine Beziehung zu diesem Lamm aufbauen. Und auch da entdecken wir Gottes Handschrift in dieser symbolischen Handlung, denn auch der Herr Jesus, war 4 Tage in Jerusalem, bevor er dann gekreuzigt wurde. Gott hat also durch die Vorschriften des Passers schon gezeigt, wie es dem Herrn Jesus gehen würde. Im Grunde genommen hat er durch 2. Mose 12 hier bereits den Todestag des Herrn Jesus festgelegt. Im Alten Testament. Das Passahlamm stirbt stellvertretend für den Erstgeborenen. Und weil das Lamm stirbt, deshalb dürfen sie leben. Und genau das hat der Jesus getan. Er hat mein größtes Problem gelöst, dass ich Gott in meiner Sünde begegnen müsste. Das muss ich dann nicht mehr. Und die Frage ist, wie kann ein Lamm meine Sünde auf sich nehmen? Darüber könnte man sehr viel nachdenken, aber ich glaube, dass man am Schluss keine wirklich logische Antwort hat. Wie in der Mathematik. Deswegen ist das so. Ich glaube, die einzige zufriedenstellende Antwort ist, weil Gott sagt, das Lamm kann an meiner Stelle sterben. Deshalb kann das Lamm an meiner Stelle sterben. Das ist das, was die Bibel sagt. Da wird jemand für meine Schuld geopfert. Das ist nicht mein ausgedachter Plan. Das ist das, was Gott als Lösung für mein Sündenproblem festgelegt hat. In Israel wurden ja viele Lämmer geopfert. So lernen wir es aus dem Neuen Testament aber, dass keines dieser Lämmer wirklich Sünde wegnehmen konnte. So lesen wir es zum Beispiel in Hebräer 10, Vers 4. Da heißt es, unmöglich kann Blut von Stieren und Böcken Sünde wegnehmen. Und warum kann dieses Lamm mich vom Tod retten? Die Antwort steht in Hebräer 10, Vers 5. Da heißt es, darum spricht er, und hier ist der Herr Jesus gemeint, als er in die Welt kommt, Schlachtopfer und Opfergaben hast du nicht gewollt, aber einen Leib hast du mir bereitet. Und dann wird eben in Hebräer 10 ausführlich erklärt, dass die Opfer die Sünde nur bedecken, aber sie nie wirklich wegnehmen konnten. Im Grunde genommen weisen alle Opfer und auch dieses Passeropfer auf den Herrn Jesus hin. Und er allein wird dann in der Lage sein, durch sein Opfer die Sünde in meinem Leben wegzunehmen. Die Sünde hat dann in Gottes Gericht, wenn ich ihm begegne, keine Relevanz mehr in meinem Leben. Meine Sünde liegt auf diesem Lamm, auf dem Herrn Jesus. Er hat meine Strafe getragen, damit ich bei Gott frei ausgehe. Das ist der Kerngedanke des Passa. Das Passalamm, so haben wir es gelesen hier, wird geschlachtet, wie der Herr Jesus geschlachtet wurde. Schlachten ist nichts Angenehmes. Ich habe mal dieses Bild rausgesucht von Francisco Zurbaran, Agnus Dei, gemalt ungefähr 1635. Das Lamm Gottes, bevor es geschlachtet werden soll. Stell dir vor, du sollst jetzt das Messer nehmen und du sollst dieses Lamm schlachten. Es lässt mich ahnen, wie schrecklich meine Sünde in Gottes Augen ist. Und dann wurde das Blut des Passahlammes an die Türpfosten gestrichen und an den Querbalken. Auch das ist Gottes Handschrift und es zeigt mir hier schon das Kreuz. Und was passiert dann? Wir lesen das weiter ab Vers 12 in 2. Mose. Abvers 12, da heißt es, und ich werde in dieser Nacht durch das Land Ägypten gehen und alle Erstgeburt im Land Ägypten erschlagen, vom Menschen bis zum Vieh. Auch an allen Göttern Ägyptens werde ich ein Strafgericht vollstrecken, ich, der Herr. Aber das Blut soll für euch zum Zeichen an den Häusern werden, in denen ihr seid. Und wenn ich das Blut sehe, dann werde ich an euch vorübergehen. So wird keine Plage, die Verderben bringt, unter euch sein, wenn ich das Land Ägypten schlage. Und dieser Tag soll euch eine Erinnerung sein und ihr sollt ihn feiern als Fest für den Herrn, als ewige Ordnung für all eure Generationen sollt ihr ihn feiern. Dort, wo der Würgeengel an der Tür das Blut sieht, da geht er vorüber. Diesem Satz, den ich gelb markiert habe, wenn ihr den auf Hebräisch liest, dann werdet ihr das Wort Passa erkennen. Denn das heißt Passa, vorübergehen. Das Blut schützt die Hausbewohner und es macht auch uns deutlich, für mich ist ein Lamm gestorben. Eine andere Illustration, die auch immer wieder verwendet wird, ist, dass man manchmal ein Feuer mit einem Gegenfeuer bekämpft. Also man brennt dann kontrolliert einen großen Kreis ab und stellt sich in die Mitte, wenn das Buschfeuer diese Region erreicht. Und da der Boden ja schon verbrannt ist, kann das Feuer gar keine Nahrung mehr finden. Und dann stehe ich in der Mitte und das Buschfeuer geht um mich herum. Das ist genau das, was der Jesus getan hat. Und deswegen bin ich bei ihm sicher. Und weil der Herr Jesus als das Lamm Gottes dieses Gerichtsfeuer schon erlebt hat, wird Gottes Gericht mich nicht mehr erreichen. Gott kann alles, aber er kann nicht durch das Blut seines Sohnes sehen. Das wird hier sehr deutlich. In einem Lied heißt es einmal, sein Blut bedeckt meine Schuld. Und das wird sehr eindrücklich durch das Passa hier illustriert. Gott sagt, wenn ich das Blut sehe, dann werde ich an euch vorübergehen. Und ich wünsche uns, dass uns das bewegt, dass wir nicht nur davon lesen und sagen, okay, das ist ein Standpunkt, das ist eine Sichtweise, das nehme ich gerne auf, sondern dass es mein Herz berührt, hey, dieses Lamm Gottes hat wirklich sein Leben für mich gegeben. Es stirbt für mich und deshalb ist der Weg zu Gott frei. Ich kann eine Beziehung zu Gott beginnen. Und ich kann sie sehr konkret beginnen, indem ich im Gebet zu ihm komme, indem ich ihm meine Schuld bekenne und indem ich sagen darf, danke Herr Jesus, du bist für mich gestorben, du hast Vergebung möglich gemacht, weil du mein Gericht erlebt hast. Danke, dass ich deine Vergebung annehmen kann und dass ich Gottes Kind werden darf. Aber weil Jesus das Passahlamm geworden ist, deshalb kann ich mich auch mit Schuld in meinem Leben beschäftigen. Viele Menschen verdrängen ihre Schuld. Ich habe letztens einen Film gesehen von einem sehr erfolgreichen deutschen Fußballspieler in England. Trautmann hieß dieser Film. Und in diesem Film kommt immer wieder eine Szene vor. Ein kleiner jüdischer Junge wird erschossen. Und Trautmann steht daneben und tut nichts. Es kommt ihm immer wieder in Gedanken. Bei allem Erfolg, das Bild wird er nicht los, weil er das Passahlamm nicht kannte. Ich Ich weiß nicht, was dich immer wieder beschäftigt und was in deinen Gedanken immer wieder hochkommt an Schuld. Es gibt diese Botschaft des Passahlammes, dass Jesus für meine Schuld starb. Und das ist nicht nur dafür gedacht, dass ich Christ werde, dass ich zu Jesus komme. Das ist was ganz Entscheidendes, aber es ist auch dafür gedacht, dass ich als Christ begreife, ich darf mich meiner Schuld stellen. Das ist das, wovor viele Leute Angst haben, sagen, ich beschäftige mich jetzt mit einer Situation in meinem Leben und dann kommt vielleicht raus, da bin ich wirklich schuldig geworden, da habe ich Schuld auf mich geladen. Ja, und dann? Was mache ich dann damit? Gehe ich zum Psychiater und erzähle ihm das, aber damit wird es auch nicht besser. Es gibt eine frohe Botschaft. Es gibt ein Passahlamm. Ich darf kommen und ich darf Vergebung erleben. Ich darf das immer wieder begreifen. Jesus ist mein Passahlamm geworden. Und ganz praktisch erinnern wir uns daran ja auch im Abendmahl. Das Abendmahl ist ja aus dem Passahmahl hervorgegangen. Jesus hat mit seinen Jüngern dieses Passahmahl, von dem wir hier gelesen haben, in 2. Mose 12, gefeiert. Und dabei hat er ihnen dann die tiefere Bedeutung des Passas gezeigt. Er hat ihnen gezeigt, das eigentliche Passahlamm, das bin ich selbst. Und daran kann ich mich immer wieder erinnern, auch wenn ich das Abendmahl nehme, weil Jesus für mich starb. Deshalb gibt es Vergebung. Deshalb muss ich Schuld nicht verdrängen, sondern ich darf mich meiner Schuld stellen. Ein Gedanke, den wir übrigens auch im Abendmahl finden und der ganz, ganz stark aus dem Passahmahl kommt, ist der Gedanke der Gemeinschaft. Gerade in unserer individualistischen Gesellschaft ist es wichtig, diesen Gedanken Gottes bewusst wahrzunehmen. Also beim Passa konntest du nicht sagen, also Freunde, ich feiere dann Passa mal für mich alleine. Also die Leute sind mir zu stressig und so, das mache ich für mich selber. Also du magst einen großen Appetit haben, aber ich glaube nicht, dass du schaffst, auch nur das kleinste Lamm alleine aufzuessen. Also es war angesagt, entweder du hast Leute zu dir eingeladen oder du wurdest irgendwo anders hin eingeladen, stand ja so schön drin, also nach dem Maß, was du isst, das durftest du dann eben festlegen. Aber es war ein Gemeinschaftsmahl, du konntest Passa nur in Gemeinschaft feiern und deswegen gehört Gemeinschaft dazu. Nikolaus Graf von Zinzendorf hat es mal auf den Punkt gebracht, dass er gesagt hat, ohne Gemeinschaft statuiere ich kein Christentum. Das ist natürlich harte Aussage, aber das kommt hier aus dem Gedanken des Passamales. Da haben wir es ganz, ganz tief verankert. Also wenn ich sage, weißt du, der Herr und ich, das reicht, dann ist das unsere individualistische Denke, aber es ist nicht Gottes Gedanke. Gottes Gedanke ist, Christen sollen in Gemeinschaft leben, auch wenn Gemeinschaft manchmal anstrengend kann und das sein kann. Und das ist sie manchmal auch. Aber Gemeinschaft wird mich in meiner Beziehung zu Jesus weiterbringen. Du brauchst Gemeinschaft, um geistlich vorwärts zu kommen. Und andere brauchen die Gemeinschaft mit dir, um auch geistlich vorwärts zu kommen. Das ist so wichtig, dass wir gemeinsam über Jesus sprechen, aber auch über die Herausforderungen unseres Lebens, über unsere Zweifel, über unser Versagen. Ich muss damit nicht alleine bleiben. Ich darf mich mit anderen Christen zusammen im Gebet bei Jesus treffen und so können wir uns gemeinsam auf unserem Weg ermutigen. Gott will das. Deshalb wird beim Passa die Gemeinschaft so stark betont, genau wie beim Abendmahl. Paulus sagt in 1. Korinther 10 im Blick auf das Abendmahl, der Kelch des Segnens, den wir segnen, ist er nicht die Gemeinschaft des Blutes des Christus? Das Brot, das wir brechen, ist es nicht die Gemeinschaft des Leibes des Christus? Also da geht es zunächst mal um das Blut. Ja, da geht es wie beim Passamahl eben auch. Aber dann erklärt Paulus, erklärt in Vers 17, was er mit Leib meint. Er meint nicht den Körper des Herrn Jesus, sondern er sagt, denn ein Brot, ein Leib sind wir, die vielen, denn wir alle nehmen teil an einem Brot. Also da betont er genau diesen Gemeinschaftsaspekt und führt im Grunde genommen nur den Gedanken weiter, den wir aus dem Passamahl kennen. Und nun komme ich noch zu einem Punkt, den ich vorhin geflissentlich übersprungen habe. Das haben vielleicht manche von euch gemerkt. Den Vers 11 habe ich nicht gelesen. da sind dann mehr die Leute im Fokus, die das Passahmahl nehmen und nicht so das Passahmahl selber. Das ist dann 2. Mose 12 ab Vers 11. Oder Vers 11, da heißt es: So aber sollt ihr es essen, eure Lenden gegürtet, eure Schuhe an euren Füßen, euren Stab in eurer Hand, und ihr sollt es essen in Hast. Ein Passa für den Herrn ist es. Passa ist kein Slow Food. Es ist kein gemütliches Essen. Passa ist Fast Food. Es ist ein Essen in Hast und Eile und nicht in Gemütlichkeit, wie manche von euch es lieben. Israel sollte Passa in Aufbruchsstimmung essen, ja, angezogen mit dem Stab, ja. Da war wirklich Aufbruchsstimmung da. Es sollte ihnen bewusst sein, auch wenn wir schon lange in Ägypten sind. So viele, 100 Jahre. Es ist nicht unsere Heimat. Wir sind zu einem anderen Land unterwegs, das Gott uns verheißen hat. Und in dieser Nacht werden wir jetzt aufbrechen. Das sollte ihnen klar sein. Gottes Lamm kam aus einer anderen Welt und gab sein Leben für uns, damit wir fähig werden, in Gottes Welt zu gehen. Auf uns wartet der Himmel, auf uns wartet der Herr Jesus. Das soll unser Leben prägen. Manche von euch haben, oder wahrscheinlich alle, die Bilder gesehen der Flutkatastrophe der letzten Tage, vor allem im Westen unseres Landes. Das ist schrecklich, was man da sieht. Man kann nur dafür beten, dass Menschen nicht verzweifeln, gerade wenn sie andere Angehörige in den Fluten verloren haben. Aber als ich die Bilder sah, habe ich auch gedacht, diese Bilder sollen auch uns als Christen ermahnen und uns die Frage stellen: Worauf setzen wir unsere Hoffnung? Auf unser schönes Haus, für das wir ein Leben lang arbeiten? Ich habe Bilder gesehen, wo Häuser einfach zusammengeklappt wurden. Zack, weg. Auf unser Auto, das alle Leute bewundern sollen? Ich habe Bilder gesehen in Straßen, da haben die Autos sich übereinander gestapelt. Jemand sagte, naja, bei uns schwimmen die LKWs bis nach Köln. Und dafür investiere ich mein Leben. Unser Hab und Gut ist so vergänglich. Das machen die Bilder uns deutlich. Und wenn ich Dinge verliere, dann wird deutlich, wie sehr hing mein Herz daran. Und wie erfüllt mein Leben wirklich ist, das wird daran sichtbar, mit wie wenig ich auskommen kann, nicht mit wie viel ich auskommen kann. Und dabei ist dieser Blick aus dem Passa so entscheidend. Diese Erde ist nicht mein Zuhause. Ich bin nur auf der Durchreise. Und vom Passa lerne ich, ich darf in Aufbruchstimmung leben und ich darf mich auf den Himmel und auf den Herrn Jesus konzentrieren. Und wenn ich das tue, dann bin ich ja nicht lebensmüde. Aber dann bekommt alles andere in meinem Leben seinen richtigen Platz und drängt sich nicht vor und wird nicht zur Hauptsache. Wir sind gestartet bei 1. Korinther 5. Die Israeliten hatten nicht einmal Zeit, Sauerteig herzustellen, damit das Brot dann beim Backen aufgehen kann. Und deshalb sollte eben auch aller Sauerteig aus den Häusern während des Passafestes verschwinden. Das ist bis heute in Israel so. Also mir ist einmal passiert, dass ich zum Passa in Israel war. Egal wo du bist, kriegst du dieses Brot zum Kauen. Also das ist so ein bisschen wie Knäckebrot, fühlt sich das an. Aber Paulus nennt hier auch die sinnbildliche Bedeutung. In Vers 8 können wir das hier lesen. Darum lasst uns das Fest feiern, nicht mit altem Sauerteig, auch nicht mit dem Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit, sondern mit ungesäuertem der Lauterkeit und der Wahrheit. Paulus sagt also, Sauerteig, das ist wie Bosheit und Schlechtigkeit. Und dann redet er in diesem Kapitel dann anschließend von Leuten mit einem sehr egoistischen, ausschweifenden Lebensstil. Davon sollten dann die Leute sich trennen, also die Christen hier in Korinth. Wenn ich begriffen habe, das Lamm gibt sein Leben für mich, dann kann ich nicht mehr so weiterleben wie bisher. dann ist mein Leben ein Dank dafür, was Jesus für mich getan hat. Und dann ist mein Leben eben nicht mehr von Bosheit und Schlechtigkeit bestimmt, auch wenn ich natürlich temporär in diese Punkte immer wieder hineinfallen kann. Aber das dominiert doch nicht mehr mein Leben. Glaube an den Jesus ist nicht nur etwas für meinen Kopf, sondern vor allen Dingen soll es mein Herz erreichen. Und wenn es mein Herz erreicht hat, dann wird es logischerweise auch meinen Alltag erreichen. Wenn ich mich mit dem Herrn Jesus als dem Lamm beschäftige, dann wird und kann das nicht spurlos an meinem Leben vorbeigehen. Petrus schreibt es mal in 1. Petrus 2, Vers 21, Christus hat für uns gelitten. Und wir könnten sagen, ja, er hat als das Lamm für uns gelitten. Und dann sagt Petrus weiter, damit wir seinen Fußspuren nachfolgen sollen, der geschmäht nicht widerschmähte, leidend nicht drohte. Das ist genau die Natur des Lammes. Das macht ein Lamm. Und darum kann ich immer wieder beten, dass mein Leben deutlich macht, ich gehöre diesem Lamm. Es gibt ein altes Buch, das heißt Der Weg dem Lamm nach. Das ist hier eigentlich vorgezeichnet. Wir haben heute Morgen den Herrn Jesus in Gottes Suchbild als das Lamm entdeckt. Gelernt, weil dieses Lamm alles für mich tat, weiß ich ganz sicher, Gott wird vorübergehen, weil er das Blut in meinem Leben sieht. Und dieses Lamm ist auch mein Vorbild, auch wenn diese Welt eher von den Wölfen beherrscht wird. Ich will dem Lamm nachfolgen, auch wenn ich dadurch Nachteile habe, weil ich zum Beispiel nachgebe, weil ich mich entschuldige oder weil ich für die Werte des Herrn Jesus in meinem Alltag eintrete. Aber weil er sein Leben als Lamm in mir lebt, muss ich nicht mehr im Sauerteig der Bosheit unterwegs sein. Weil er in mir lebt, habe ich die Kraft, den Lebensstil des Lammes auch in meinem Alltag zu leben. Amen. Ich möchte am Schluss noch beten. Herr Jesus, das ist ein bekanntes Bild, das du als das Lamm dein Leben gegeben hast. Und doch wünsche ich mir, dass es immer wieder auch ein Bild ist, das mich bewegt, das so zentral zeigt, was du getan hast. Einmal, dass du meine Schuld genommen hast und dass du auch das Vorbild bist, dass du als das Lamm durch diese Welt gehst und als das Lamm, so zeigt es uns die Offenbarung, überwunden hast. Herr Jesus, hilf uns, auch als Lamm zu überwinden und nahe bei dir zu bleiben. Danke, dass wir fest in deiner Hand sind. Amen.